So, hallo und herzlich willkommen zu Chaos Radio München mit der Februar-Ausgabe. Mit mir im Studio ist heute der Gigo.
Hallo Hans.
Hallo. Und wir haben heute ein sehr interessantes Thema, eigentlich mehr oder weniger eine Art, eigentlich ein Computerspiel, nämlich das Kerbal Space Program. Kerbal Space Program, was ist das genau, also das Spiel jetzt speziell?
Letztendlich spielt man ein Weltraumprogramm nach und hat da relativ viele Möglichkeiten, kann da eben Weltraummissionen fliegen.
Das, also, so im Sinne von wie jetzt Star Wars, wo ich quasi X-Wing damals,
nee, 90ern, eben nicht kriegerisch, sondern wirklich tatsächlich mehr so wie ich fliege zum Mond und mache eine Mondlandung. Ach so. Oder ich schicke einen Satelliten, okay, zum Mars und baue dort einen Rover, der dann da rumfährt. Und also eben tatsächlich wirklich, also ein Space Program, also ne, ein Raumfahrtprogramm. Und ich meine, das heißt Kerbal Space Program, weil es nicht auf der Erde stattfindet, sondern auf einem Planeten, der Kerbin heißt. Und okay, das ist eben das Space Program vom Planeten Kerbin.
Ah, okay, also man ist da Raumfahrer, Missionsleiter oder okay.
Ja, also man hat quasi man steuert alles, also man fängt an, normalerweise eben Raketen zu bauen und diese Raketen so zu designen, dass sie irgendwie wirklich die Mission erfüllen können, und steuert dann aber auch die ganze Mission mit. Das heißt, ich setze da Kerbins rein, ja, also die sind dann quasi die Passagiere, oder okay, man kann natürlich auch Passagier losfliegen, aber steuert dann die halt jeweils einzeln und sagt dann, den möchte ich jetzt dahin und der macht das und.
Okay, also man zieht quasi so ein Weltraumprogramm, wie jetzt zum Beispiel die Apollo-Mission aus den 60ern. Mhm. So in die Richtung, also quasi, man ist quasi die NASA.
Genau, ja. Es gibt letztendlich zwei verschiedene Spielmodi, also es sind dann drei, aber vom Konzept her zwei verschiedene. Das eine ist wirklich eben komplett Sandbox, sprich ich habe alle Teile zur Verfügung, ich habe alles zur Verfügung, was ich machen könnte, und kann jetzt dann mir einfach überlegen, mich würde es mal interessieren, hier zum Jupiter, beziehungsweise dem Jupiter-Pendant, die Planeten heißen alle etwas anders, aber ne, einfach eine Sonde hinschicken, und dann kann ich einfach anfangen und diese Rakete zusammenklicken, und ohne dass ich irgendwas an sonstigen brauche. Und der andere Spielmodus, der macht das ein bisschen Karriere geleitet, sprich ich habe am Anfang gar nicht alles zur Verfügung, sondern nur die kleinsten und schwächsten Raketenteile. Und das allererste, was man irgendwie dann schaffen muss, ist überhaupt irgendwas in die Luft zu bekommen, nicht sofort wieder runtercrasht. Und das ist insofern dann natürlich dann auch ein spannender Modus, also zum Lernen wahrscheinlich das Allerbeste, dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl bekommt für die einzelnen Teile, einfach sich auch mal echt ein paar Stunden damit verbringen muss, irgendwie, also die ersten in dem Karrieremodus zum ersten Mal sinnvoll in den Orbit zu kommen, je nachdem wie schwer man den Karrieremodus einstellt, ist eine echte Herausforderung. Und man, das Schöne eben daran, und deswegen sage ich immer, also ein Spiel, finde ich es nicht, also wenn, müsste man das ja Edutainment nennen, weil man lernt einfach unglaublich viel. Das
ist ein sehr schönes Wort, Edutainment.
Edutainment, ja. Und es geht ja immer quasi, also ich lerne natürlich innerhalb dieses Spiels, und ich lerne auch nur ein bisschen mit dieser Spielphysik, die ist aber so nah an der echten Physik dran, dass ich sage, dass das tatsächlich was ist, wo man effektiv Sachen lernt und dann auch so die Herausforderung von Raummissionen irgendwie begreift.
Also ich stelle es mir gerade so vor, das heißt, ich fange am Anfang an, ich komme irgendwie in eine große Werkshalle, da steht jetzt irgendwie ein Triebwerk und ein Treibstofftank rum. Und
genau, ich setze das zusammen, wie so in einem Lego-Kasten habe ich quasi die Teile zur Verfügung. Ich habe Tanks zur Verfügung, ich habe dann die Kapseln, wo Passagiere reinpassen. Ich habe verschiedene Triebwerke, die verschieden stark sind und entsprechend verschieden viel Treibstoff dann brauchen. Die sind aber auch vollkommen unterschiedlich, also nicht nur, dass sie mehr oder weniger Treibstoff brauchen, mehr oder weniger Antrieb haben, sondern auch total unterschiedlich effizient sind. Und aber also so gibt es halt eine ganze Handvoll Triebwerke zur Auswahl, die alle irgendwie spezielle Aufgabengebiete haben. Dann gibt es halt so die wesentlichen Teile, sodass ich mehrstufige Raketen bauen kann. Brauche ich so Decoupler, dass ich quasi die untere Raketenstufe abwerfen kann. Und dann fange ich an, also wenn ich jetzt mal meine einfachste Rakete, baue ich eine Kapsel oben drauf, baue ich einen Tank hin, baue ich ein Raketentriebwerk hin, und dann klicke ich auf Go, dann steht das Ding auf der Startrampe und ich kann es steuern mit Tasten, in welche Himmelsrichtung es zeigen soll. Mit Leertaste schalte ich quasi immer die Stufen, also ne, und das wäre in dem Fall die einfachste Rakete, hat dann eine Stufe nur, das heißt ich zünde quasi die allererste Triebwerksstufe und könnte dann mit den Cursor-Tasten spielen. Auch noch die Geschwindigkeit, also den Schub der Stufe regeln und so weiter. Ja, und kann dann damit versuchen, mal irgendwo hinzufliegen. Und
okay, ja. Also, aber jetzt, das ist dann schon.
Das ist dann wie eine 3D-Simulation, wie okay, so ein Spiel. Also ich kann es auch wirklich eben, es ist ein 3D-Spiel, aber ich sehe dann wirklich das auch gerendert. Ja, ist also nicht nur dann theoretisch auf dem Papier, wie schaut es denn aus, sondern es schaut aus wie ein Computerspiel dann.
Also ich fange jetzt quasi an, also ich stelle es mir gerade vor, ich baue meine Rakete eben. Da ist jetzt, ich werde wahrscheinlich am Anfang noch nicht mit den, wie heißen sie nochmal, Kerbels?
Kerbel,
mit die, ja. die Bewohner des Planeten Kerbel.
Genau.
Also ich werde die wahrscheinlich, kann ich da am Anfang nicht mal reinsetzen oder wäre, also jetzt mal auf unserer Erde hat man ja auch nicht so angefangen, da hat man ja auch erstmal.
An dem Punkt unterscheidet sich es vielleicht ein bisschen von dem von den Erdenraumfahrtprogrammen. Wenn du deinen Karrieremodus hast, ist das erste, was du zur Verfügung hast, halt die Kapsel, wo du einen reinsetzen kannst.
Okay.
Und nicht keine Möglichkeit, das automatisch zu
spielen. Also man beginnt quasi eher auf der Stufe von Yuri Gagarin.
Ja, nee, also du kannst halt davon ausgehen, dass du deine, also auf die Art und Weise potenziell auch ein paar Körper verlierst.
Oh, okay.
Du kannst aber, also je nachdem, wie schwer du einstellst, hast du dann halt die Möglichkeit, diese Mission komplett zurückzusetzen, was halt das Übliche ist, was du dann tun würdest. Du kannst aber auch so einstellen vom Schwierigkeitsgrad, dass du eben quasi weder speichern kannst, noch die Mission wieder zurücksetzen kannst. Und wenn du dann halt einen Quatsch gestartet hast, dann, naja, schau mal, wie er wieder runterkommt.
Okay, also das ist dann im Endeffekt, wie spielst du dann wie ein Flugsimulator,
genau,
mehr oder weniger.
Ja, ja, genau.
Schieß meine Rakete in den Weltraum, lass meinen Kerbel eine Umdrehung machen,
ja.
Dann habe ich den Landefallschirm vergessen und dann.
Und dann schaut's doof aus.
Genau, und was sind die Konsequenzen in dem Spiel dann? Verliere ich ein Leben oder?
Auch das wieder sehr abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Ich meine, wenn du in dem Sandbox-Modus bist, ist sowieso alles egal, weil ja. Dann hast du ja quasi eine freie Welt und kannst machen, was du willst. Wenn du in dem Karrieremodus bist, kommst drauf an, wie schwer stellst du es ein. Also wenn dir wirklich bei Missionen Kerbels tatsächlich ums Leben kommen und du nicht die Mission zurücksetzt, dann verlierst du die, kannst aber also neue rekrutieren natürlich.
Okay, wird das dann auch schwieriger mit der Zeit, wenn man jetzt schon
die 10 werden, je nach,
abstürzen lässt?
Je nach Modus und Schwierigkeit, aber sie werden immer teurer. Also
okay. Du musst
dann quasi, also die neuen wollen Gefahren, dann nicht mehr.
Gefahrenzuschlag.
Es ist auch vor allem beim Karrieremodus insofern doof, weil du die trainierst, die werden besser. Je öfter sie fliegen. Und wenn du dann halt einen gut trainierten verlierst, ist ein bisschen ärgerlich, weil du erstmal mit dem anderen ganz schön viele Flüge machen musst, dass der wieder so viel kann.
Ach so, was heißt können in dem
ja,
Fall?
Ja, es gibt drei verschiedene Aufgaben, die sie haben. Das eine ist quasi der Pilot. Wenn der Pilot gar nichts kann, dann musst du wirklich alles selber machen. Mhm. Wenn der Pilot schon was kann, dann kannst du ihm sagen, halte die Flugrichtung. Das ist quasi der einfachste, also das erste, was der Pilot lernt, quasi ist die Flugrichtung. Dann sage ich dem halt quasi nur, ich gebe die Richtung vor und du kümmerst dich drum, auszugleichen, wenn irgendwas ist. Ja, also das heißt, weil das Triebwerk nicht gerade ist, weil der Wind oder was auch immer, dann hält der einfach die Flugrichtung. Unabhängig dessen, was da jetzt eben passiert. Und das kann eben, also gerade wenn man irgendwie mehrstufige Raketen und so weiter und ich zwischendrin mal verlangsamen muss und dann nicht ganz symmetrisch gebaut habe und so weiter, ist auch ein senkrechter Start, den ich ja sowieso nicht machen möchte. Ja, also senkrecht starten ist ziemlich doof, dann falle ich nämlich senkrecht wieder runter. Ich muss ja irgendwann in Orbit kommen und muss dementsprechend versuchen, möglichst bald schräg zu werden.
Achso, wollte gerade sagen, wenn eine Rakete startet, ja eigentlich immer senkrecht.
Genau, den Start mache ich senkrecht, aber dann auf relativ geringer Höhe fängt man an, sie zu kippen, damit sie möglichst bald in den Orbit kommt.
Klingt sinnvoll, ja.
Genau, so. Aber das ist eben das, was er als erstes lernt. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, also letztendlich habe ich ja während meines Fluges verschiedene Richtungen, die für mich interessant sind, in diese Richtung zu beschleunigen. Ich könnte quasi bremsen, das heißt die Rakete umdrehen und genau in die Gegenrichtung fliegen. Das könnte ich ihm quasi, das ist dann das Wasser mal irgendwann der bessere Pilot, dem kann ich sagen, flieg in Gegenrichtung. Beschleunige in Gegenrichtung, so muss ich es korrekterweise sagen. Oder eben in radialer Richtung, sprich je nachdem ne, vom Orbit aus, dass ich den genau senkrecht quasi nach oben von der Erde wegzeige. Oder zur Erde hin, ja, das hat manchmal Sinn bei manchen Flugmanövern, da kommen wir vielleicht später dazu. Genau, und solche Sachen dann. Und ich kann eben, das ist quasi das Wichtigste, das man mal irgendwann braucht, ich kann, wenn ich dann mal meine Rakete irgendwie im All habe, relativ sinnvoll meine Manöver vorausplanen. Und das kann eben der dann auch fliegen in die richtige Richtung,
okay.
der bessere Pilot. Dann gibt es den Forscher unter den Kerbels, der hat im Wesentlichen die Aufgabe, Forschungen ranzutreiben. So, hier Bodenproben entnehmen und ähnliches. Und auch Bodenproben entnehmen kann er eben nicht von Anfang an. Das muss er erst lernen. Ja, also wenn ich den zum ersten Mal auf dem Mond quasi ankomme, kann der noch gar keine Bodenproben normalerweise, sondern muss erst quasi ein bisschen was selber gekonnt, also öfteres Missionen gehabt haben und schon im Zweifel mehrfach irgendwo auf extraplanetaren Körpern gelandet sein, damit er dann gelernt hat, wie Bodenproben funktioniert und solche Sachen.
Also man kann jetzt nicht vorher auf der Erde trainieren.
Nee, also das ergibt sich quasi dann
auf Körbel natürlich.
Ja, genau. Aber ja, ich bin da auch. Das ist dieses System ist schon sehr, sehr erdähnlich auch gedacht.
Wie ist Körbel? Ist Körbel erdähnlicher Planet?
Das ganze System ist sehr erdähnlich. Es gibt ein paar gravierende Unterschiede, die einfach den Spieltrieb ein bisschen höher halten. Angefangen damit, dass die Erde bei selber Masse und selber Gravitation Faktor 10 kleiner ist.
Okay.
Also die Erde hat normal einen Durchmesser 6800 Kilometer und jetzt sind es nur so 600 Kilometer.
Okay.
Das hat den Vorteil, dass es unglaublich viel leichter ist, in den Orbit zu kommen.
Vielleicht
das ist mal, aber sehr ineffizient.
Vielleicht nochmal ganz kurz für alle Nicht-Physiker kurz erklären, warum brauche ich so eine riesen Rakete, um in den Weltall zu kommen, aber wenn ich mal oben bin, brauche ich gar keinen Treibstoff mehr.
Ja. Fangen wir vielleicht umgekehrt an. Also wenn ich oben bin, keinen Treibstoff mehr brauchen, ist eigentlich relativ einfach. Das, das macht ja die Raumstation die ganze Zeit.
Genau,
ja. Das macht der Mond um uns rum die ganze Zeit. Das machen wir um die Sonne rum auch die ganze Zeit. Ja, also wir brauchen keinen Treibstoff, um die Erde um die Sonne rumkreisen zu lassen. Mhm. Letztendlich wird durch die Gravitation von dem Zentralkörper, also jetzt wenn ich um die Erde rede, dann spielt meistens nur die Erde eine Rolle und alles andere spielt fast keine Rolle. Also wenn ich nur um die Erde rumkreisen möchte, muss ich quasi so hinkommen, dass die Erde mich genau so anzieht, dass ich, wie wenn ich so einen Ball schleudere, dann ziehe ich ja quasi auch an der Schnur den Ball immer zu mir hin und deswegen bewegt sich der Ball schön im Kreis.
Okay, also Die Fliehkraft muss genauso groß sein wie die Anziehungskraft.
Ja, wenn du so willst.
Ja. Okay, verstehe. Und wenn das mal wenn dieser Punkt mal erreicht ist.
Wenn das stabil erreicht ist, dann klappt alles.
Und mit Flugzeugen funktioniert es nicht, weil da die blöde Erdatmosphäre im Weg ist.
Genau, solange ich zu niedrig bin, habe ich so eine Erdatmosphäre, die bremst mich. Wenn es mich bremst, werde ich langsamer, dann wird quasi mein potenzieller Radius, mit dem ich da einen Orbit habe, kleiner und der wird halt dann irgendwann so klein, dass ich wieder runterfalle.
Ja. Okay.
Und ich bewege mich, also Kreisbahn, also der kreisrunde Orbit, wie man das normalerweise versucht zu erreichen, so mit Raumstationen oder ähnlichem, ist ja der Spezialfall. Potenziell sind das ja ellipsenförmige Orbite. Mhm. Und dementsprechend kann ich ja auch natürlich auf einem total absurden Orbit um die Erde rumfliegen, aber trotzdem stabil sein. Und jetzt aber, also ich muss quasi dementsprechend diese Geschwindigkeit, dass das mal einen stabilen Zustand hat, erstmal erreichen. Ich muss also von der Erdoberfläche, wo ich ja stehe, also ein bisschen quasi nur mich mit der Erdrotation bewege, ne? Deswegen startet man auch vom Äquator üblicherweise bei allen Raumfahrtprogrammen oder in Äquatornähe.
Ach, man nutzt quasi die Geschwindigkeit der Erde.
Ja. Und fliegt auch in dieselbe Richtung. Es sei denn, natürlich will wo ganz anders hin. Also das bringt mir nur was, wenn ich in die Richtung auch einen Orbit haben will. Mhm. Also wenn ich einen Orbit haben will, der über die beiden Pole geht, was ich mit so Erdbeobachtungssatelliten oft haben möchte, dann bringt mir das gar nichts oder wenig am Äquator zu starten. Aber also tatsächlich möchte man natürlich genau diese Rotationsgeschwindigkeit der Erde mitnutzen und die ist am Äquator am höchsten.
Das stimmt, ja. Okay, das heißt, ich muss dann mit meiner Rakete genau den richtigen Punkt treffen, mit die richtige Höhe und in der Höhe die richtige Geschwindigkeit, damit ich an dieser Position bleibe. Ansonsten falle ich entweder runter, wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist, oder ich haue nach außen ab oder fliege weg.
Genau, also wenn ich zu schnell fliege, also solange ich nur ein bisschen schneller fliege, dann habe ich halt irgendwie eine andere Flugbahn. Mhm. Wenn ich viel schneller fliege, dann kann es mir irgendwann passieren, dass ich quasi nicht mehr zur Erde zurückkomme.
Ah. Okay, das ist dann, glaube ich, einmal die zweite Fluggeschwindigkeit oder?
Ja. Nennst du das willst, aber also du bist dann quasi nicht mehr ans Erdsystem gebunden und kreist dann halt um die Sonne rum.
Ah, ja, stimmt. Die ist dann auch noch da.
Die ist dann auch noch da. Du kannst auch noch von der Sonne weg dich entfernen, dann bist du ganz schön weit.
Ja.
Dann brauchst du aber auch richtig Aber das sehr Schöne daran ist also jetzt gerade, was so in die erdnahe Physik angeht, ist, also abgesehen davon, dass der Erdradius oder Kerbin-Radius kleiner ist als der Erdradius, ist da die Physik sehr schön und sehr sauber. Das heißt, man kann tatsächlich mit den Formeln, die man in der Schule gelernt hat, auch ausrechnen zum Beispiel, auf welcher Höhe ich mit welcher Geschwindigkeit fliegen müsste, damit das irgendwie sich rausgeht. Und könnte das eben potenziell alles selber durchrechnen. Natürlich macht es in den meisten Fällen viel mehr Spaß, das einfach probieren durch studieren. Ja. Studieren durch probieren. Dann kriegt man schon irgendwann raus, wie das läuft. Ja.
Aber nicht irgendwann Mitleid mit den armen Körbels, die man da ständig ins Meer wieder
schickt? Ja, also man kommt vielleicht relativ bald auf die Idee, mal wenigstens einen Fallschirm mit dran zu bauen. Dann habe ich die Möglichkeit, den wieder relativ gut zu retten.
Okay.
Auch da wieder die Frage, ne? Also wenn ich das auf einen höheren Schwierigkeit, also ich spiele es inzwischen quasi ausschließlich den Karrieremodus auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich kann nicht speichern, ich kann nicht Missionen rückgängig machen. Das heißt, wenn die Kerbals tot sind, sind sie tot, ne? Also ich kann da quasi nichts mehr rückgängig machen. Das heißt aber für mich, dass ich jetzt quasi alle meine Missionen normalerweise erstmal unbemannt übe. Meine erste Mars-Mission, da saß ich wirklich lange dran, einfach schon mal Testflüge zu machen, dann auch bemannte Testflüge, die quasi das Ganze nicht auf dem Mars stattfinden, sondern quasi in der Erdumlaufbahn einfach die Prozedere ist einfach mal durchgespielt mit Umsteigen und so weiter von einer Rakete in die andere. Und
okay, also das zwingt dann quasi schon zu einem gewissen Realismus, wie es halt
genau, also es zwingt mich dazu,
bei uns auf der Erde auch abläuft.
Genau, also ich überlege mir jetzt ja nicht, also im Gegensatz jetzt zu so einem Apollo-Programm oder sowas, überlege ich mir jetzt ja nicht vorher alle Einzelschritte, aber ich überlege mir immer so, bin ich jetzt schon reif genug quasi, also ich selber, habe ich schon genug gelernt? Und diese Rakete genug getestet, dass ich mir sicher bin, dass ich jetzt schaffe, ohne dass die mir abkratzen dabei hinzufliegen.
Wie lange spielst du das schon? Also wie bist du darauf gekommen? Und
ja, ganz witzig, ich habe das vor 3 Jahren oder sowas zum ersten Mal gehört. Also das Spiel gibt es seit 2011 in spielfähig. Muss aber dazu sagen, dass es quasi sogar beabsichtigt eine Bananensoftware. Also das wird quasi vom Feedback der Spieler quasi entwickelt. Das heißt, die sagen, so, das wäre aber noch ein cooles Feature, also quasi eine agile Softwareentwicklung. Und war dann halt in der Beta-Phase auch etwas kostengünstiger. Und jetzt ist es aber quasi Version 1.0 rausgekommen letztes Jahr. Und im April letzten Jahres ist das quasi endgültig. Und da habe ich dann mal so angefangen tatsächlich erst. Mich damit auch zu beschäftigen. Ich habe das vorher gehört, ich habe es mal angeguckt. Ich hatte aber auch jetzt lang keinen Rechner, wo das gegangen ist.
Okay,
braucht man dann. Ja, Grafikberechnung brauchst du halt trotzdem. Und ich war jetzt halt einfach so als so ein Linuxer vorher irgendwie. Es hatte auch vorher, während der Entwicklung noch ursprünglich sehr hohe Anforderungen gehabt. Und einfach durch Verbesserungen an der Spielengine haben sie das einfach so weit runtergetrieben. Also ich hatte vor 2 Jahren oder sowas mal geschaut gehabt und habe mir dann gedacht, unmöglich. Und jetzt habe ich es aber dann gemacht und also mein Rechner war jetzt so alt, es hat sich auch rentiert, mal einen neuen zu kaufen. Und jetzt habe ich halt auch einen, auf dem es richtig schön gut läuft und das einfach richtig Spaß macht.
Wenn ich da jetzt einsteigen wollen würde, das läuft unter jedem Betriebssystem, also
Linux Mac, Windows.
Okay.
Also mit relativ geringen Einstellungen reicht da auch eine normale Kiste. Mhm. Wenn man es halt natürlich irgendwie in einer vollen Grafikeinstellung und auf Full HD Option, dann brauchst du noch ein bisschen leistungsfähigen Rechner, aber so wie halt bei 3D-Spielen üblich.
Ja, okay.
Genau, es gibt eine Demo zum Runterladen auch, man kann es einfach mal ausprobieren.
Ah ja.
Und das läuft und man kann es dann kaufen und es ist dann auch sehr sympathisch, einfach so die ganze DRM-Quatsch und Kopierschutzgeschichten sind da einfach nicht drin, sondern du lässt es runter als ZIP-Datei, wenn du es gekauft hast und entpackst es und spielst es.
Ja, das ist super.
Und sowas finde ich einfach sympathisch. Und also da gebe ich auch gerne Geld aus und kann das einfach irgendwie nachvollziehen. Das, also potenziell auch eben ist. Ich glaube, ich habe einfach schon mehr Leute damit angesteckt, die ich dann gekauft habe, als ich denen gezeigt habe und das denen halt statt der Demo im Zweifel auch mal gegeben habe. Und das haben die dann sich hinterher gesagt, boah, das kaufe ich mir sofort, brauche ich sofort.
Ich habe schon öfter mal gesehen, wie schon einige bei uns im Club gespielt haben. Also ich selber habe es noch gar nicht ausprobiert, aber klingt auf jeden Fall sehr interessant. Okay, jetzt waren wir dabei stehen geblieben, jetzt waren wir...
Wir sind jetzt im Orbit.
Wir sind im Orbit.
Wir sind im Orbit.
Okay, dann kann ich da meinen kleinen Kerbal-Yuri aussteigen lassen.
Genau.
Einmal Bodenproben im All sammeln.
Ja, also es gibt also eben, wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, Forschungen zu machen. Und wenn ich im Karrieremodus Forschungen mache, kann ich hinterher quasi diese Forschungspunkte, die ich damit bekomme, investieren und im Tech Tree neue technische Errungenschaften bekommen. Das heißt, wenn ich am Anfang quasi noch gar nichts kann, also nur das Grundlegende, nämlich einen Tank und einen mit dem komme ich quasi gerade mal noch, mit dem ersten Raketen, das dauert echt ein paar Runden, bis ich schaffe, in Orbit zu kommen, da muss ich erst Forschung vorher gemacht haben. Meine ersten Raketen fliegen ballistisch und fallen wieder runter.
Okay.
Und dann hast du mal, dann bist du halt mal irgendwo gelandet.
Also was Kim Jong jetzt quasi auf dem Level.
Ja, genau. Also der hat es ja jetzt geschafft bis in Orbit. aus meiner Perspektive eines jetzt einigermaßen raumfahrtprogrammaffinen Menschen ist das schon eine beachtliche Leistung. Einen Satellit auch, also es ist jetzt auch nicht der einfachste Orbit, den sie da angeflogen haben. Also ein Erdbeobachtungsorbit, wie gesagt, das ist dann, und ich meine, die sind jetzt auch nicht in Äquatornähe und so weiter. Deswegen kann ich jetzt gerade durchaus sagen, dass ich das achtlich finde die Leistung.
Rein technisch auf jeden Fall.
Genau. Und wenn hast du ein bisschen Forschung gemacht, dann kannst du natürlich jetzt irgendwie mal schaffen, stabil in Orbit zu kommen. Auch da die erste Male, bis man da irgendwie schafft, in den Orbit zu kommen, ist halt auch von dem selber lernen, wie es überhaupt geht, eine ganz schöne Herausforderung. Und was mich dann eben auch immer so fasziniert an diesem Spiel, ist, also potenziell das komplett in selber sich alles beizubringen, ist eigentlich fast nicht möglich.
Okay.
Also du kannst damit wahnsinnig viel probieren und so weiter, kommst du schon irgendwo mal hin. Aber so ein paar Ideen und Konzepte, zum Beispiel die Orbitalmanöver, da muss man sich entweder einlesen auf Wiki-Seiten, auf Blogbeiträgen von irgendwelchen Forenbeiträgen, wo Leute nachfragen, YouTube-Videos, die dann das erklären. Also Orbitalphysik ist eine ganz spannende Geschichte, weil da nämlich alles konterintuitiv läuft. Und zwar wirklich quasi alles.
Okay, zum Beispiel, also.
Naja, nehmen wir an, du und ich, du bist in einem Raumschiff, ich bin im Raumschiff, ich bin auf einem stabilen Orbit, du bist auf einem stabilen Orbit, der im selben Orbit 10 Kilometer hinter mir.
Okay.
Und du willst jetzt näher zu mir kommen.
Ja?
Du bist hinter mir, wir fliegen hintereinander her, du willst näher kommen, was machst du?
Okay, wenn ich Gas gebe, dann treibe ich ja, wie ich es verstanden habe, dann weg nach außen. Das heißt, ich
bin genau, also in den Orbit. Nein, also genau, also wenn du beschleunigst,
ja,
dann würde man zuerst mal denken, ja wunderbar, dann bist du halt schneller. Ja? Wenn du schneller bist, wird dein Orbit größer. Wenn dein Orbit größer ist, dann ist deine Winkelgeschwindigkeit, wie du um die Erde kreist, langsamer. Du bist weiter außen, du fällst weiter zurück. Ne? Der Mond ist sehr weit weg, der kreist nur alle 28 Tage mal um die Erde.
Okay.
Wenn ich auf einem niedrigen Orbit bin, dann komme ich die ISS kommt irgendwie alle 2 Stunden mal vorbei.
Das stimmt. Ja, wie geil übernachtet.
Genau, so. Und das heißt, wenn du jemanden überholen willst, wenn du jemanden einholen willst, musst du abbremsen.
Okay, das ist schon sehr interessant. Ja.
Genau, und dann bist du aber natürlich, jetzt bist du an einem Punkt, so diese ersten Docking-Manöver im Orbit. Da fluchst du ganz schön rum, weil so, wie komme ich denn dann dahin? Ja, also dann bremse ich ab, dann, ne? Irgendwann ist es Routine. Irgendwann weißt du, was muss ich machen, was nicht. Aber das ist selber zu lernen, wie Orbitalmanöver überhaupt funktionieren. Weißt du, ich meine, dann steht dein Orbit leicht schräg zu meinem. Ja? Wie kommst du denn dahin, dass der Orbit erstmal identisch wird?
Ich stelle mir jetzt gerade vor, also klar, das wusste man wahrscheinlich schon auch erst bei den ersten Weltraumprogrammen in der Erde, aber als es so damals diese Apollo-Soyuz-Missionen gab, das waren ja auch so die ersten Undock-Manöver.
Nee, das war gar nicht wahr.
Aber war es gar nicht die ersten.
Naja, die Apollo-Mission selber hatten. Ja, die Apollo-Mission selber hat
Apollo-Mission müssen. Stimmt, natürlich. Ja, klar, dann ja auch in ihr Landemodul andocken müssen.
Genau, ne, also das ist tatsächlich, was ganz Spannendes, weil du halt eben dich wirklich damit auseinandersetzen musst. Und das ist an der Stelle wieder, sage ich ja, da ist die Physik halt sehr sauber und sehr schön und das ist wirklich so. Ja. Also du kommst da quasi nicht drum rum, wenn du irgendwie lernen willst, wie man da dockt, und dann ist das eigentlich, also ich wüsste jetzt gerade nichts Besseres, wie man das irgendwie lernen und verstehen könnte. Oder du erfährst am eigenen Leib. Du gibst Gas und es bringt nicht das, was du willst. Das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen meine ich, also das ist tatsächlich also, was, wo man sich immer ein bisschen einlesen muss, aber eben mit dem Interesse rangeht. Also du kommst halt quasi, das ist ja nicht so, dass ich sage, also ich werde ja nicht dazu gezwungen, ich muss das Orbitalmanöver, oder ich will dieses Orbitalmanöver schaffen. Ja, diese intrinsische Motivation, die bringt mich dazu, mich da tiefer einzulesen und mir größer Gedanken zu machen und dann auch wirklich vielleicht mal durchzurechnen. Was ich mache mal gerade, also das ist jetzt mehr so ein, ne, weil ich jetzt auch ein bisschen hobbymäßig natürlich da ein bisschen geeky bin, ja. Ich rechne momentan eben tatsächlich mit den ganzen Formeln mal durch. Die Mondmission. Also ich leite mir die Formeln aus sehr einfachen Formeln her und rechne für eine Mondmission nach Apollo-Schema der Reihe nach durch, welche Schritte ich wo machen muss. Und dass ich das, also gehen wir die Apollo-Mission halt mal kurz gedanklich durch.
Aber ganz kurz, das war jetzt hoffentlich nicht das, was ich die vorhin gesehen habe mit dem Rechenschieber.
Doch, ich habe nur eine Formelsammlung, einen Rechenschieber und ein Blatt Papier.
Super.
Und versuche komplett, ja,
du, also viele hatten
die damals nicht.
Ja eben, du spielst quasi komplett realistisch jetzt.
Also die hatten ja tatsächlich Computer für Berechnung und so, aber ich meine, diese Formeln zum Herleiten,
das hatten, funktioniert.
Und sie hatten Wikipedia. Und sie, Jan, sie hatten halt auch sehr viele Wissenschaftler. Aber ja, mir reicht es ja, wenn das annähernd funktioniert. Ich brauche da jetzt keine hundertprozentige Präzision, aber so diese Apollo-Mission ist insofern tatsächlich ein sehr schönes Beispiel und auch eine schon eine relativ komplexe Mission, die man natürlich sehr gut nachspielen kann im Kerbal Space Program. Weil da sehr viel drin ist. Erstmal muss ich ein richtig großes Schiff von der Erde starten. Ich brauche also mindestens zwei Raketenstufen, also im Original sind es zwei Raketenstufen, um in den Erdorbit zu kommen.
Mhm.
Ja, und also es ist auch nicht eben, es ist nicht so, dass ich quasi direkt Richtung Mond starte, weil so funktioniert Weltraumphysik nicht. Das Sinnvollste, was du tun kannst,
ich einfach Vollgas geben Richtung Mond und gut ist.
Das kannst versuchen, das ist aber nicht so einfach. Also
man fliegt dann
trifft nicht. Du hast auch keinen Vorteil davon, energetisch gesehen, gegenüber, dass ich zuerst mal im Erdorbit bin. Also du hast keinen Vorteil, wenn du quasi direkt zum Mond versuchst zu fliegen. Weil du genau dieselbe Energie erstmal brauchst, um in den Erdorbit zu kommen und dann diesen Orbit quasi zu erhöhen, ist genau dieselbe Energie, wie wenn ich senkrecht hinstarte. Nicht ganz, das stimmt nicht hundertprozentig, aber also das der Nachteil, den du hast, wenn du erstmal auf einem Orbit auf 100 Kilometer Höhe gegenüber Erdoberfläche bist, ist so gering gegenüber, ich starte senkrecht Richtung Mond raus.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Mond fliege, habe ich es richtig verstanden, ich fliege meinen Orbit und gebe dann immer mehr Gas und mein Orbit wird immer größer und mein Kreis wird immer größer, bis ich irgendwann mal den Orbit vom Mond erreicht habe?
Genau, du fliegst nicht deinen Orbit immer wieder eine Runde größer, noch eine Runde größer, noch eine Runde größer, sondern du machst quasi einmal für nicht zu lange, ne, also eine Minute, zwei, Translunar Injection heißt es im Fachjargon, ja, den Antrieb, dass du quasi jetzt auf eine Flugbahn kommst, die jetzt die elliptisch ist und auf der einen Seite quasi von der Erde startet und auf der anderen Seite beim Mond ist, die Ellipse.
Mhm.
Und idealerweise bist du ein bisschen klüger, statt Richtung Mond zu starten, weil in den Tagen, die du nämlich da unterwegs bist, der Mond auch ein Stück weiter fliegt. Und wenn du sonst mit einer Ellipse kommst du zur Erde zurück und dann war es das wieder. Genau. Nee, also,
das heißt, ich mache mir quasi eine elliptische Umlaufbahn mit.
Fangen wir nochmal langsam an.
Okay. Also ich versuch's bloß zu verstehen.
Genau. Ich gehe in Erdorbit.
Ja.
Und im Erdorbit ist dann das nächste, was ich eben tue, mir die richtige Stelle zu suchen.
Mhm.
Und zwar ist es tatsächlich bezüglich des Punktes, wo ich hinterher auf den Mond treffen will, genau die gegenüberliegende Seite.
Ja? Okay.
Also das heißt, ich beschleunige quasi.
Eine halbe Runde um die Erde dann. Oder eine Viertel.
Also beschleunigen tue ich da nur ein ganz kurzes Stück, also ein paar Grad. Ja, also das ist alles nicht so dramatisch.
Okay.
Aber eben auf der abgewandten Seite bezüglich dem Punkt, wo ich am Ende hinkommen will. Also da, wo der Mond irgendwann mal sein wird, wenn ich da bin, genau gegenüber, also wo ich den Mond genau nicht sehen kann, da beschleunige ich.
Ist das immer so oder ist es nur im System Erde-Mond so?
Nee, dieses Vorgehen musst du quasi
immer so machen. Egal welchen Punkt jetzt ich im Raum erreichen will, ich beschleunige immer gegenüber.
Genau, also wenn du dein
Orbit. Würde ich jetzt zum Beispiel zu irgendeinem Satelliten wollen, genau zu einem bestimmten.
Ja, dann machst du das genauso.
Okay.
Das ist
nicht Zufall, sondern
nee, das ist so. Das ist das energetisch Sinnvollste, was du tun kannst.
Mhm.
Also wenn du könntest potenziell natürlich jede beliebige Richtung im Weltall fliegen.
Mhm.
Dann kämpfst du immer gegen die Gravitation. Das Beste, was du tun kannst, ist dich so zu verhalten, dass du nur ein einziges Mal Energie reinsteckst und dann auf einer freien Flugbahn, auf einer freien Flugtrajektorie quasi einfach den normalen Weltraumgesetzen, ja, den Keplerschen Gesetzen zu folgen und die sagen halt, du fliegst eine Ellipse. Das heißt, ich muss am Anfang schaffen, eine Ellipse zu erzeugen.
Mhm.
Und das tue ich genau an dem Punkt, wo ich natürlich dann quasi das Stück von der Ellipse habe, das der Erde am nächsten ist.
Ja.
Genau, und dann ziehe ich meine Ellipse quasi durch Beschleunigen so weit auf,
dass das andere Ende der Mond
ist. Dass das andere Ende bis zum Mond reicht.
Und wenn das, also wie genau muss ich das sein? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt Millimeter oder einen Meter oder ein halbes Grad, was auch immer, zu spät gezündet, dann fliege ich senkrecht auf den Mond zu oder
es ist alles so zu, das war bei einer realen Apollo-Mission nicht anders, alles so zu handeln. Also da hast du immer ein Zeitfenster, plus minus, wann du da anfängst. Also da kannst du schon, hast du ein paar Sekunden bis Minuten Luft, je nachdem, wo dann, was du dafür gerade für Manöver machst. Aber also die Idee ist ja quasi, ich starte jetzt mein Manöver, das mir eine Flugbahn macht, die bis zum Mond reicht, wo der Mond dann sein wird. Und weil der Mond dann da ist, fliege ich quasi letztendlich in ein, also wäre meine Flugbahn so, dass ich eine 8 um den Mond rumfliege und zur Erde zurückfalle.
Okay. Also es ist keine Ellipse um
das System. Es ergibt sich dann keine Ellipse, weil der Mond dann quasi kommt und dann der Mond mich in die andere Richtung ablenkt.
Ah, der wirkt dann auch wieder eine
Anziehungskraft. Genau, der hat ja. An der Stelle ist jetzt auch die Physik vom Kerbal Space Program nicht mehr ganz sauber, denn theoretisch gilt ja das Gravitationsgesetz immer unabhängig, also abhängig von der Entfernung, aber es gibt nicht einen Punkt, wo der Mond nicht mehr auf mich wirkt. Ja. Wir haben hier auf der Erde die Mondgravitation, merkst du daran, dass zum Beispiel Ebbe und Flut herrscht. Mhm. Die gibt es hier, die Mondgravitation. Die ist relativ gering. Ja, also das Spiel ist keine wirklich große Rolle uns in unserem Leben.
Aber
also
sie ist sehr offensichtlich
also da. Also
die Nordsee um 2 Meter anziehen.
Das spielt tatsächlich für meinen Orbit jetzt in den allermeisten Fällen sehr wenig Rolle. Wenn du jetzt sowas Hochpräzises irgendwie hast, wie GPS-Satelliten und so weiter, dann müssen die sich schon hin und wieder mal wieder ausgleichen, wo sie denn jetzt gerade sind, weil der ist. Genau, aber im Kerbal Space Program gibt es das quasi nicht. Es gibt quasi das Gravitationsfeld der Erde. Und es gibt das Gravitationsfeld des Mondes. Und in dem Moment, wo ich quasi über diese Grenze gehe.
Wenn das eine stärker ist als das andere.
Genau, dann greift die Erde nicht mehr für mich, sondern nur noch der Mond.
Hat das starke Auswirkungen jetzt?
Witzigerweise kaum. Also tatsächlich, also nachgelesen, also wenn das stimmt, bin ich fasziniert. Aber also die ersten Computerberechnungen eben auch tatsächlich für so Trajektorien und so weiter, da wäre das zu komplex gewesen, das anders zu berechnen. Mhm. Und das spielt tatsächlich nahezu keine Rolle. Es gibt ein paar Manöver, die in Realität möglich sind, die jetzt halt quasi nicht mehr möglich sind. Zum Beispiel könnte ich quasi in dem Punkt, wo sich die Gravitation von Erde und Mond genau aufhebt, weil sie genau in gegensätzliche Richtung zeigt, kann ich ja quasi stehen bleiben.
Diese Lagrange-Punkte.
Lagrange heißen die, richtig, hast du vollkommen recht, ja. Sehr gut auf. Genau, da gibt es ein paar von diesen Lagrange-Punkten und die gibt es jetzt natürlich nicht im Kerbal Space Program.
Klar, weil es nur, also ist es nicht dieses Dreikörperproblem, nennen sie es, glaube ich, oder wenn man quasi Erde, Mond,
ja,
sondern es ist quasi immer
vereinfacht. Genau, also,
ja, aber ab jetzt im
noch nicht mal das Zweikörper, also es ist ja ein Zweikörperproblem mit Erde und Mond, wenn ich meine eigene Gravitation vernachlässige. Ja. Aber natürlich ist das genau das, was wird nicht gemacht. Und kann ich insofern nachvollziehen, programmiertechnisch, weil dann ist halt die Frage, wo hörst du denn auf? Weil greift jetzt ja noch die Gravitation gleichzeitig noch von der Sonne und greift die Gravitation gleichzeitig noch von Jupiter, der noch recht massiv ist, und dann haben wir halt der, und dann haben die noch Monde und dann kommen noch Asteroiden vorbei, und wo willst du aufhören?
Aber so wäre es in Realität.
So wäre es in Realität, ja, klar, dann müsstest du alles berücksichtigen.
Aber wir sind ja nicht auf der Erde, wir sind ja auf Kerbal, das sind die Physikgesetze anscheinend ein klein bisschen anders. Ja. Okay, gut, schön, dann haben wir jetzt geschafft, jetzt sind wir in unserer 8.
Genau, dann und muss
jetzt Mond rum, aber dann geht's die 8 sofort wieder zurück.
Richtig, also wenn ich am Mond vergesse, quasi zu handeln, und das sind auch so die ersten Missionen, die man so zum Mond unternimmt, ist nämlich genau diese 8 zu erreichen, und dann fliege ich automatisch wieder zurück zur Erde.
Die Dark Side of the Moon.
Dann sieht man mal die Rückseite des Mondes, die ja gar nicht dark ist, je nachdem
in welcher Richtung es geht. Aber man sieht's interessanterweise von der Erde aus nicht. Ja. Warum, weiß ich auch nicht.
Doch, das kann ich dir auch erklären.
Okay. Die Rotationsgeschwindigkeit des Mondes entspricht der Umlaufgeschwindigkeit um die Erde.
Richtig.
Aber warum?
Ist das Zufall? Das ergibt sich so, und das wird potenziell auf lange Zeit auch mit der Erde passieren, weil die Erde die ganze Zeit Rotationsenergie verliert, dadurch, dass zum Beispiel jetzt eben durch Ebbe und Flut die ganze Zeit Ozeane rumgebalgt werden.
Aha.
Und damit wird die Erdrotation abgebremst.
Okay.
Und das heißt, dadurch, dass sie quasi rotiert und gleichzeitig im Gravitationsfeld des Mondes quasi Kräfte herrschen, wird sie immer weiter abgebremst. Also das heißt, unsere Tage werden immer länger, bis zu dem Zeitpunkt, wo unsere Rotationsachse genau mit der Rotation des Mondes übereinstimmt.
Und dann ist der Mond immer an derselben Stelle.
Und dann kann ich nach oben gucken und sehe den Mond immer. Und dummerweise sind halt meine in Anführungszeichen, meine Tage sind dann so lang, wie heute 28 Tage sind, ne? Weil ich halt quasi.
Okay, dann wird es sehr warm oder kalt.
Genau, dann habe ich mal immer so einen Monat heiß. Also okay, zwei Wochen warm, zwei Wochen kalt. Also das, was wir bisher als Wochen hätten.
Aber irgendwann.
Ja, also jetzt im Sinne der Erde, in Millionen Jahren, erleben wir beide nicht mehr. Und
das heißt quasi, die Tage waren mal kürzer.
Die Tage werden immer länger.
Ja, aber sie waren mal kürzer.
Achso, die Tage waren kürzer, ja klar.
Ja. Stell dir vor, da waren mal nur 8 Stunden, haben wir nur gearbeitet.
Ja, nee, ganz so kurz darf es nicht gewesen sein, da gab es wahrscheinlich den Mond noch nicht.
Okay. Gut, ja, jetzt sind wir.
Jetzt bin ich auf der Rückseite des Mondes und damit ich jetzt auf dem Mond landen könnte, muss ich bremsen.
Okay, ja.
Ja, also in Gegenrichtung zeigend und dann bleibe ich im Gravitationsfeld des Mondes eben drinnen. Dann bin ich eben quasi nicht mehr auf einer Flugbahn, die das wieder verlässt und zur Erde zurückfällt, sondern dann bleibe ich quasi im Gravitationsfeld des Mondes und habe dann Orbit um den Mond. Und jetzt wird es dann quasi spannend, also wenn ich wirklich die Apollo-Mission so nachspiele, dann lande ich jetzt nicht das komplette Raumschiff, sondern dann teile ich jetzt auf. Dann habe ich quasi einen Teil, der im Mondorbit bleibt und einen Teil, der auf dem Mond landet.
Okay.
Ja, also kennt man ja, also ist quasi diese Kapsel bleibt im Orbit, da ist einer von den drei Astronauten auch immer drin geblieben früher. Den kennt dann keiner mehr.
Wer war das bei Apollo 11, der dritte?
Buzz
Aldrin, Neil Armstrong und
Collins? Michael Collins?
Phil Collins, nee.
Michael Collins. Ich glaube Michael Collins.
der arme Dritte.
Ich schaue kurz nach, nicht, dass wir jetzt hier was Falsches erzählen, aber ich bin.
Wir wissen, ob die Schnick, Schnack, Schnuck gespielt haben oder ob das von vornherein klar war.
Also der Michael Collins, siehst du?
So, okay, gut. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst.
Nee, aber egal.
Okay, ja.
Aber
das heißt, du musst auch dann von deinen Kürbis 2 Piloten mindestens mitnehmen.
Weil einer musst 2 mitnehmen.
Und einen
oder du lässt da die Sachen automatisch laufen. Also du kannst ja potenziell auch statt einen Körper reinzusetzen, der steuert, auch so ein Satellitensteuergerät reinbauen. Da musst du dich nur darum kümmern, dass immer genug Elektrik
vorhanden ist. Aber das hast du am Anfang natürlich nicht.
Das hast du am Anfang noch nicht. Also das musst du entwickeln
erst. Du musst ja erstmal 5 um den Mond fliegen, damit deine Forscher wissen, wie man das baut.
So in der Art, ja, okay. Genau. So. Und dann ist, also dann kommt die Mondlandung. Das heißt, ich bremse meinen Lander so weit ab, dass die Flugbahn so wird, dass sie halt irgendwann quasi die Mondoberfläche touchiert. So, das heißt,
hat der Mond eine Atmosphäre?
Nein.
Okay. Heißt der Mond eigentlich Mond?
Der heißt Moon, M-U-N geschrieben. manchmal auch M-Ü-N transkribiert. Ich bin mir nicht ganz sicher im Original.
In der deutschen Version dann Mühn.
Mühn, okay. Ja, genau. Die Erde hat tatsächlich in Kerbal Space Program noch einen zweiten Mond, um eben da auch den Spielspaß ein bisschen höher zu halten. Der ist deutlich weiter weg, deutlich kleiner und witzigerweise um Längen leichter dort zu landen. Also die leichteren Missionen sind, der andere Mond heißt Minmus, die sind wirklich viel einfacher, weil der so viel kleiner ist und ich quasi gegen diese Gravitation nicht ankämpfen muss beim Landen. Das heißt, ich brauche wahnsinnig wenig Energie und kann ein relativ großes Raumschiff problemlos und schmerzfrei landen und wieder starten. Und der Mond hat halt eben tatsächlich schon eine Gravitation, die spielt ja quasi auf einem Sechstel der Erdgravitation. Da ist es dann schon eine deutlich sportlichere Leistung, auf dem Mond zu landen. Okay. Also auf dem Moon.
Obwohl er jetzt, wie heißt der?
Minmus.
Ob
weiter weg ist?
Obwohl er weiter weg ist und kleiner ist, er nicht schwieriger zu treffen? Oder ist das,
nee,
das Fenster da eh nicht groß? Oder?
Das Fenster ist ähnlich groß. Solange ich nicht versuche, einen kreisrunden Orbit auf Mond oder Dings, sondern eben so einen stark elliptischen Orbit, was dann zu dieser 8 wird, quasi versucht zu erreichen, spielt das jetzt auch von Antriebsstärke kaum noch Unterschied, ob ich jetzt noch weiter über den Mond hinaus fliege oder eben hinten oder auf Mondebene nur fliege.
Weil wir gerade bei Entfernung sind, noch eine Frage. Die Reise zum Mond dauert, keine Ahnung, wie lange? 3 Tage? 4 Tage?
Ja, auch hier wieder Abstriche im Kerbal Space Program. Auch die Entfernung stimmt nicht überein mit dem Original, was diese Planeten jetzt betrifft.
Das heißt, ich muss
also es die Reise nicht, dauert jetzt 1,5 Tage.
Ich muss es.
Hast du eine Möglichkeit zu beschleunigen. Du kannst quasi die Spielgeschwindigkeit ist unabhängig von der Real. Ich kann das bis auf das 100.000-fache beschleunigen. Also ich habe Tasten, um das quasi schneller laufen zu lassen, die Zeit. Wobei jetzt eben 100.000-fach in dem System zum Mond noch wenig Sinn hat. Aber wenn ich mal tatsächlich einfach jetzt irgendwie zum Merkur-Pendant oder zum Mars-Pendant oder zum Jupiter oder Saturn oder was auch immer Pendant hier fliegen möchte, dann dauert es halt nun mal eine Flugzeit von ein Jahr oder so und die möchte es halt nicht am Computer hocken.
Ja, natürlich. Also wobei das wäre dann
Das wäre authentisch, ja.
Okay, gut, dann sind wir jetzt in der Mondumlaufbahn.
Genau.
Du hast dein Raumschiff geteilt.
Genau.
Der arme Mr. Collins,
muss im Orbit
Kirby Collins.
Der freut sich dann und...
Vor allem, wenn man dann erzählt, dass er eigentlich durch ein Satellitensteuergerät hätte ersetzt werden können.
Ja, das... nee, ist im Original wahrscheinlich wäre das damals auf gar keinen Fall möglich gewesen, weil einfach die Steuerelektronik gefehlt hätte. Vor allem mit dem unglaublichen Nachteil, dass ich auf der Rückseite des Mondes überhaupt keine Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen von der Erde aus. Also meine, was man machen hätte können, wäre tatsächlich natürlich die komplett unbemannt zu lassen. Ich muss nur hinterher halt wieder dorthin zurückfliegen und bin eventuell mal darauf angewiesen, dass die auch Kurskorrekturen macht.
Aber genau, weil jetzt landest du mit deinem Lander auf dem Mond und machst dann deine Experimente, tust nach dem 10. Mal kann dein Körper ja Steine aufsammeln.
Genau, vielleicht. Also auch da wieder, das ist das Landen, so oft haben mich Leute gefragt, so wenn man irgendwo diese Apollo 11 Landung, da gibt es ja Videoaufzeichnungen.
Der rast ja regelrecht über den Boden.
Der rast regelrecht über den Boden und nicht, weil er Bock hat, da schnell zu fliegen, sondern weil das die sinnvollste Methode ist, zu landen. Man möchte meinen, dass es sinnvoll wäre, im Mondorbit einfach komplett auf Null runterzubremsen und dann senkrecht runterzufallen oder halt dabei nochmal zu bremsen. Mhm. Das kostet mich wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig viel Treibstoff.
Okay.
Das energieeffizienteste ist jetzt wieder genau gegenüber meines geplanten Landeplatzes. Also sprich, wenn ich noch im Orbit bin, genau gegenüber meines geplanten Landeplatzes, also wenn ich jetzt mit Sicht zur Erde landen will, dann mache ich genau auf der dunklen Seite des Mondes, wo ich nicht zur Erde gucken kann, mein Bremsmanöver. Genau so, dass ich meinen Orbit so weit verringere, dass ich dann quasi an der Stelle genau den Boden andatzen würde.
Aber dann ist meine Relativgeschwindigkeit zum Boden ist dann auch null. Also ist es
nein,
nicht so,
deine Relativgeschwindigkeit zum Boden ist dann unglaublich hoch.
Ja, dann breche ich noch die Beine ab.
Ja, dann musst du ganz kurz vor der Landung ein Bremsmanöver machen, um dann deine Geschwindigkeit wirklich auf Null zu bremsen.
Also
du machst es halt nicht, du fliegst jetzt halt nicht so, dass du ganz am Boden aufnimmst. Ich mache
quasi wieder von der Rückseite aus meine Ellipse, dass der andere Punkt genau so ist, dass
der ganz knapp über der Mondoberfläche ist.
Und dann
wartest du, bis du dort bist.
Wende oder
genau, also du wartest, bis du dann dort bist.
Von welcher Geschwindigkeit reden wir da jetzt? So relativ Geschwindigkeit zum Boden?
Oh, ein paar hundert Meter pro Sekunde.
Du Scheiße.
Also sprich, also ganz 1000 Kilometer pro Stunde. Ja, die musst du dann runterbremsen. Also du fliegst dann quasi, du wartest dann, bis du dort bist an der Stelle, wo du landen willst.
Von welcher Höhe reden wir dann da? Also in welcher Höhe bin ich da über dem Boden, wenn ich dieses Bremsmanöver einleite?
Musst du mich fragen bei den
Apollo-Missionen.
Vor allem mal, also bei meinen Missionen, ich plane es immer so, dass ich irgendwie so 3 Kilometer über
den Mondoberfläche. Okay, gut. Also ich hatte gerade irgendwie vor Augen, ich raste da 2 Meter über den Boden und schwenke dann rüber und
bremse. Nee, dafür ist ein bisschen der Boden halt zu uneben. Also ja, du hast halt einfach so Berge von 2 Kilometern und Krater und sonst was. Und dann ist halt blöd. Tatsächlich habe ich aber vorgestern auf genau diese Art und Weise bei dem Landeanflug auf den Mars 2 Körbels verloren, weil ich zu tief gekommen bin und nicht rechtzeitig gebremst habe und dann so ein Berg plötzlich vor mir aufgetaucht ist, den ich vorher nicht gesehen hatte. Und das habe ich nicht geschafft mehr. Und also das war auch echt dramatisch.
Ja,
ich habe auch sehr gelitten dabei. Und die wahrscheinlich auch, als denen klar wurde, genau wie mir, dass das jetzt nichts mehr wird. Und wie gesagt, ich spiele so, dass ich nicht speichern kann. Und das Problem am Mars ist, da würde man eigentlich die Atmosphäre zum Bremsen mitnutzen, sprich den Fallschirm aufmachen. Nur geht der Fallschirm halt erst, wenn die Atmosphäre dicht genug ist und da waren die Berge halt zu hoch und ich nicht genug Atmosphäre zu haben und ich bin halt voll in das Bergmassiv.
Du würdest dann gerne den Mond fertig machen?
Ja, dann machst
du den Mond fertig. Jetzt bin ich da, ich bin gelandet.
Mit du bist riesen gelandet,
dann kannst du aussteigen. Das ist mir nur eine Frage, der Mond hat auch ein Sechstel der Gravitation der Erde.
Ja.
Mühen auch. Ein Sechstel der Gravitation.
Der Mühen hat ein Sechstel der Gravitation, aber auch Körbel. Da wieder einen deutlich geringeren Radius.
Okay, aber diese Landefähre hat nur diese Mini-Pups Feuerwerksraketentriebwerk unten gehabt. Also warum brauche ich auf der Erde, wo jetzt quasi nur die 6-fache Gravitation wirkt, eine 100 Meter hohe riesige Apollo-Rakete und dann auf dem Mond noch dieses kleine Pups-Triebwerkchen?
Schön. Also du musst immer zwei Sachen. Also das, was am meisten ausschlaggebend ist auf der Erde, was mich unglaublich viel kostet, ist diese Atmosphäre.
Ah, okay.
Du hast Luftreibung und du hast natürlich so tief bist noch ziemlich viel Luftreibung. Und je höher du wirst, umso weniger wird die Luftreibung, weil halt quasi einfach da die Atmosphäre nicht mehr so dicht ist. Mhm. Und dann kannst du auch schneller fliegen und hast nicht ganz so viel Gegenkraft. Aber eben, also dieses erstmal da hochkommen, kostet dich so wahnsinnig viel Treibstoff. Und dein Problem ist ja dann immer quasi, das potenziert sich.
Ich brauche schon die ersten zwei Stufen nur, um von der Erde wegzukommen, weil ich ja auch noch den Rest mitschleppen muss.
Genau.
Die Atmosphäre und das zusätzliche Gewicht, das ich auch noch, okay, das potenziert sich. Okay.
Also du hast, also du brauchst auch für den, also aus dem Erdorbit, ne, 100 Kilometer über der Erde bis zum, quasi um auf den Mondorbit zu kommen, brauchst du irgendwie so ein Zehntel oder sowas von dem, was du gebraucht hast, um überhaupt in den Erdorbit zu kommen. Wobei du auch nicht vergessen darfst, du musst quasi beim Raketenbau immer umgekehrt denken. Ich möchte quasi was auf dem Mond landen. Das muss ich so bauen, dass ich vom Mond wieder starten kann und wieder zurückfliegen kann. Und den ganzen Treibstoff muss ich schaffen, bis zum Mond zu bekommen und auf dem Mond zu landen. Und den ganzen Treibstoff, den ich dann brauche, um auf dem Mond zu landen und dort wieder zu starten, den muss ich jetzt quasi nochmal denken, den muss ich ja erstmal von der Erde bis zum Mond schaffen.
Okay.
Ja. Und das, was ich alles brauche, um von der Erde bis zum Mond zu kommen, muss ich erstmal ein bisschen in den Erdorbit bekommen. Und dann fängst du halt umgekehrt und das halt jedes Mal quasi auch größer und massiver und schwerer. Und
schon steht die Saturn 5.
Und dann steht da plötzlich die Saturn 5, ja.
Okay.
Also du auch, gibt's ja auch andere Raketen und Konzepte, aber also du das Allermeiste kostet dich einfach da erstmal hochzukommen.
Okay.
Also aus der Atmosphäre quasi raus. Und dann, und deswegen, also, musst halt da, dann, beim, am Mond brauchst du quasi nicht mehr viel, um wieder zu starten.
Mhm. Okay, und dann starte ich jetzt wieder, muss dann natürlich wieder mit meiner Landefähre andocken, dann natürlich möglichst, um hinzukommen, abbremsen.
Genau,
also das gilt der Mond vermutlich auch.
Du startest sinnvollerweise in einem richtig guten Zeitfenster, wo du halt nicht mehr dann wirklich große Manöver machen musst und kommst dann dahin, bremst deine Relativgeschwindigkeit dann auf Null quasi ab, dass du halt direkt in der Nähe quasi dich erstmal gar nicht bewegst und machst dann mit minimalen Manövern, kommst du dann quasi dem Lander und die Kapsel wieder zusammen, dockst an, steigst um, lässt den Lander da, das ist ja verschwendete Energie, den nochmal zu beschleunigen. Also diese ganzen Mondlandefähren bis auf Apollo 13 wurden auf dem Mond fallen gelassen. Wurden nochmal gebremst und wurden fallen gelassen.
Man hat noch im Mondorbit, bevor man diesen Rücktransfer gebucht hat.
Nein, genau. Also es wurde tatsächlich im Mondorbit die Mondfähre abgestoßen, die dann automatisiert nochmal einen kurzes Triebwerkszündung macht, damit sie selber auf dem Mond abstürzt, weil du willst keinen Dreck im Mondorbit zurücklassen. Weil das könnte mich, schau dich mal im Erdorbit um, da ist ein ganz schöner Quatsch unterwegs. Das ist also durchaus realistisch, dass da dauernd mal irgendwie Unfälle passieren. Und das willst du natürlich genau verhindern und das machst du, indem du es da quasi abstürzen lässt.
Okay, jetzt fliege ich zurück zur Erde.
Genau, jetzt brauche ich quasi dann auch nur noch relativ wenig Treibstoff, weil ich
habe keine Masse mehr. Schwenke ich dann wieder in die Erdumlaufbahn ein oder geht es dann direkt runter?
Ja, das geht direkt runter. Auch da muss man wieder aufpassen. Ein Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ist insofern immer ein ganz spannendes Manöver, weil das schon gewisse Bedingungen stellt. Also wenn ich vom Mond komme und senkrecht einfach bis auf die Erde fliege, habe ich zu wenig Atmosphäre, um mich abzubremsen. Also ich brauche die Luftreibung der Atmosphäre. Und wenn du senkrecht reinfällst, dann fällst du halt so schnell rein, dass du gar keine Chance hast, rechtzeitig zu...
Dann wie ein Komet und macht's Krach, bumm.
Genau. Ja. Dementsprechend fliegst du natürlich auch wieder so, dass du auf einer elliptischen Umlaufbahn letztendlich bist, die genau auf der gegenüberliegenden Seite von da, wo ich eigentlich komme.
Wieder mal gegenüber.
In sehr geringer Höhe, in Anführungszeichen.
Ist es im Endeffekt
30 Kilometer oder sowas Höhe über Erdboden.
Im Endeffekt dasselbe Manöver wie auf dem Mond.
Nochmal.
Im Endeffekt dasselbe.
Also ich bis auf das, dass ich jetzt...
Ich wieder an, nur dass ich dann nicht mehr abbremse, sondern in 30 Meter Höhe die Atmosphäre mich bremst.
Genau, in dem Fall bin ich quasi nicht mehr gezwungen, durch ein Triebwerksmanöver mich zu bremsen, weil es ja eine Atmosphäre gibt, die das für mich erledigen kann. Aber wenn es die nicht gäbe, bräuchte ich das tatsächlich natürlich schon.
Aber es ist natürlich, man kennt es immer aus den Filmen, es glüht immer alles, es ist sehr viel Reibung verbunden, also es muss auch das Ganze aushalten. Und am Schluss
und es muss das relativ lange aushalten, weil sonst wirst du nicht langsam genug.
Okay, wie lange dauert so eine Landung? Also ab dem Moment, wo man in die Atmosphäre eintritt,
schon so 2-3 Minuten.
Okay.
Also wenn du sie gut machst, je nachdem wie hoch du bist. Also und wie schnell du bist. Also das ist dann quasi alles so eine Frage. Natürlich, wenn ich jetzt nur aus dem niedrigen Erdorbit bin, dann kann ich auch fast senkrecht runterfliegen. Das ist dann kein Problem, da habe ich nicht so viel Energie. Wenn ich aber die ganze Strecke vom Mond in Anführungszeichen zurückgefallen bin, Da werde ich ja immer schneller. Je schneller, je näher ich zur Erde
komme. Die Erde zieht mich ja an.
Die Erde zieht dich an. Ich werde schneller und schneller und schneller und schneller. Und dann quasi ist, wie gesagt, deswegen, also ich setze die Flugbahn so, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite nicht am Boden ankommen würde, sondern nur so in ungefähr 30 Kilometer Höhe, weil da ist die Atmosphäre schon stark genug, mich so weit abzubremsen, dass meine Bahn jetzt halt eben nicht mehr zum Mond zurückreicht, sondern quasi so klein bleibt, dass ich langsam werde und immer langsamer werde und dann irgendwann meine Bahn natürlich nicht mehr überhaupt ins Weltall reicht. Wenn ich sie zu flach setze, das ist das, was fälschlicherweise immer als Abprallen an der Atmosphäre bezeichnet wird. Mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Ja, dieses, dass man wie ein Stein am Wasser.
Genau, das ist natürlich Quatsch, weil ich pralle nicht ab, sondern also meine Ellipse ist dann halt so, wie wenn ich Man streift sie, man wird dadurch gebremst, aber halt nicht genug, dass ich quasi in dem Gravitationsfeld, also in der Atmosphäre der Erde drin bleibe, sondern ich fliege dann wieder aus der Atmosphäre auf der anderen Seite raus. Aber es ist nicht, also das ist ein totaler Käse, dieses Bild, dass ich wie so ein Flipperstein, also
boing.
Genau, da pralle ich nicht ab, sondern ich werde nur nicht ausreichend gebremst, wenn mir das passiert.
Und dann.
Aber dementsprechend ist dieses Fenster, wo ich rein muss, schon ziemlich klein, weil wenn ich zu flach komme, dann fliege ich ja wieder weg. Gott, dann fliege ich halt noch eine Runde, komme ich ja irgendwann wieder. Okay. Aber also ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du jetzt bei so einer echten Mondmission halt nicht mehr Ressourcen genug hast, um die Leute nochmal 12 Tage am Leben zu halten.
Und dann nach der Landung bekommen die Kerbis dann auch so eine Fahnen- und Konfetti-Parade oder?
Nee, gibt es leider tatsächlich nicht.
Okay,
aber sie werden dann, also wenn du halt die Missionen, also das gibt ja dann so, wenn du eben zum Beispiel auf einem externen Planeten bist, dann kriegst du halt mal zum ersten Mal jetzt mehr Sterne und dann können sie auch mehr.
Ah, okay. So, jetzt haben wir leider echt nur noch ein paar Minuten, jetzt bin ich fast schon eine Stunde über die Mondmission geredet. Wie viele Kerbis sind draufgegangen?
Bei mir?
Bis die ersten komplett erfolgreiche Mondmissionen mit Landen und.
Also ich bin's ganz am Anfang in einer sehr einfachen Einstellung gespielt, also meine allerersten Missionen, und habe es eben nicht irgendwo da gemacht. Spiele inzwischen aber eben auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Mir macht jetzt sind stand gestern mir fünf Kerbis gestorben.
Oh, okay.
Zwei durch echte Dummheit. Also da habe ich einfach eine falsche Taste erwischt. Also bei dem einen bin ich halt tatsächlich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre aus und ausgestiegen. Und dann hat er halt Flup gemacht, dann war der Erdatmosphäre weggeschoben von der Rakete. Und dann ist er halt ohne Rakete bis er zurück auf die Erde geprallt. Das hat ihm nicht so gefallen. Und einer ist beim Mond, da ist mir eine Rakete doof umgekippt bei der Landung, weil ich noch zu schnell war. Da habe ich aber einfach nicht mitgedacht. Da habe ich einfach gedacht, ja, passt schon, halt plump. Und dann ist sie umgefallen und explodiert. Das war auch nicht so cool. Genau. Aber, ja.
Okay. Jetzt hast du die Mondmission gemacht. Jetzt mal so, du bist jetzt quasi Profi.
Ja.
Was Mondmission angeht, warst du auch schon auf dem Mars?
Auf dem Mars war ich schon. Also an der Stelle auch wieder das Kerbal Space Program. Insofern.
Wie heißt der Mars da?
Der heißt Duna.
Duna.
Duna ist der Mars. Eve ist die Venus. Aber also Duna ist wirklich ein roter Planet und auch von der Umlaufbahn zur Erde halt ein Stückchen weiter außen quasi. Es ist insofern eben jetzt bei Kerbal Space Program ganz angenehm, also vom Realismus gegenüber echten Missionen. Den Kerbal ist es total wurscht, wenn die 12 Jahre in einer winzigen Kapsel hocken, da sagt keiner was. Ne?
Das heißt, wenn ich mein Zeitfenster verpasse, dann lasse ich es einfach mal da eine Mars-Jahr sitzen.
Genau, ja, also meine erste bemannte Mars-Mission ist tatsächlich auch umgekippt, weil die zu uneben war. Und dann lag die Rakete und ich habe es nicht mehr geschafft, sie aufzurichten, dass sie starten konnte. Und habe zu viel Treibstoff verbrannt und dann wäre ich nicht mehr rausgekommen. Du musst ja auch gegen die Atmosphäre ankämpfen auf dem Mars. Jetzt nicht so krass wie auf der Erde, aber du musst gegen die Atmosphäre ankämpfen.
Hast du die Kerbis dann abgeholt?
Ich habe dann sehr lange gebraucht, rauszufinden, wie ich schaffe, in einer Atmosphäre an derselben Stelle zu landen, dass die von A nach B hinlaufen
können. Auf der anderen Seite gegenüberliegend bremsen.
Ja, aber das kannst du halt nicht so ganz genau bestimmen, weil du ja in der Atmosphäre auch gebremst wirst und aber ne, dass du halt landest, das hat mich sehr, sehr viele Stunden, also auch an Überlegungsarbeit, ne, wie meinte, und dann habe ich natürlich nicht so oft ein Zeitfenster, dass ich überhaupt Sachen hinschicken kann.
Ja, okay. Aber du hast es dann geschafft, du hast sie gerettet.
Ich habe die ist auch immer noch meine Standard-Crew, mit der fliege ich am allerliebsten und die lebt auch noch. Das war meine Zweit-Crew.
Die fliegen auch noch mit dir.
Ja, die fliegen
sehr auch noch. Sehr gut. Wie ist denn jetzt so deine, also jetzt du als Profi, deine realistische Einschätzung? Ich meine, wir waren in den 60er auf dem Mond. Wir wollen wie immer mal in 30 Jahren zum Mars, ich glaube seit 30 Jahren. Ist das machbar, sinnvoll? Jetzt mit den Ressourcen, die man dafür einsetzen müsste, also jetzt mal unabhängig davon, dass echte Menschen keine 12 Jahre auf dem
Mars. Ja, aber das ist halt genau das Problem, weil du, wie schon besprochen, also ich könnte energetisch
Also eine Rakete zu bauen, die zum Mars fliegt.
Nein, also das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Da reicht schon fast die Apollo-Rakete.
Okay.
Also das tut mir echt nicht mehr so viel mehr weh als die Apollo-Rakete hinzufliegen, zu landen und zurückzufliegen, kostet mich dann schon deutlich mehr wieder.
Weil der Mars ja wieder...
Weil der zum Starten halt dummerweise diese Atmosphäre hat. Aber jetzt, also ich könnte mit einer Apollo-Rakete, könnte ich tatsächlich zum Mars fliegen. Mhm. Nur jetzt eben, damit ich energetisch sinnvoll fliege, machst du wieder Folgendes. Ich verlasse den, also quasi meinen Erdorbit und gehe quasi in eine normale Sonnenumlaufbahn. Genau eine halbe Rotation quasi, also eine halbe Umlaufbahn vor der Stelle, wo ich dann landen möchte. Jetzt dauert die halt dummerweise so 1,3 Jahre oder sowas. Mhm. Dauert diese gesamte Umlaufbahn von dieser Ellipse, die mich zum Mars bringen würde. Also bist du halt einfach nur mal ein paar Monate unterwegs.
Ja.
Und auch dann für den Rückflug dein Zeitfenster, wann du wieder zurück kannst. Das heißt, du bist dann halt auch einfach echt ein paar Monate auf dem Mars und musst dann wieder ein paar Monate zurück. Also du kannst halt einfach nicht mal...
Ich kann nicht senkrecht hochfliegen wieder zurück. Ich muss halt
das
immer...
Das könntest du, aber das kostet dich unglaublich viel Energie.
Ja.
Also das wäre schon durchaus... Also du kannst einfach eine Linie ziehen an der kürzesten Stelle, wo es irgendwie trifft.
Also das Hauptproblem am Mars ist einfach die Zeit. Dass es nicht halt in einer Woche mit Mond hin und zurück erledigt ist, sondern dass ich halt
eineinhalb Jahre brauche. Und dann fängst du es aber an. In dem Moment, wo ich eine Rakete baue, die groß genug und mächtig genug ist, dass da Leute ganz gerne einfach mal ein paar Monate leben.
Mhm.
Also ich meine, wir testen das ja auf der ISS, da gibt es Leute, die bleiben da echt
lange.
Ja. Aber die ISS ist schon ein ganz schönes Monstrum.
Aber die ist doch schon da oben, kann man nicht einfach hinschießen?
Ja, das könntest du machen. Allerdings ist die, wie gesagt, das ist ein ganz schönes Monstrum. Diese ISS jetzt zu beschleunigen, dass die auf die Erdumlaufbahn verlässt, das ist ein ganz schönes Teil. Da musst du ganz schön viel jetzt an. Ja. Also da reicht dir die Apollo nicht mehr, um das Teil raus zu beschleunigen. Das ist ein bisschen komplizierter, da können wir einen eigenen Podcast machen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist leider so, unsere Zeit ist auch schon wieder vorbei.
Ja.
Wir haben natürlich schon eine Stunde darüber geredet. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall mir mal die Demo ausprobieren und es dann...
Tu das, ist großartig.
Ja, also ich habe es mir schon mal gedacht, aber es fängt hier bei uns im Club jeder schon an.
Ja, eigentlich muss ich dazu empfehlen, es nicht zu machen, weil man bleibt wirklich dann dran hängen.
Okay, dann verabschiede ich mich jetzt mal wieder. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Dann, sag ich mal, tschüss.
Servus.